Herzlich willkommen Ihnen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es grüßt Sie alle von Radio Horeb und Radio Maria, Marion Kuhl. Wir haben die Adventszeit in der Sendereihe Spiritualität mit Adventsbetrachtungen Komm Herr Jesus begonnen. Heute sind wir beim dritten Teil angelangt. Der Tau der Gnade ist heute unser Thema. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Das ist ein Adventslied, das die Sehnsucht des Volkes nach dem Messias ausdrückt, die Hoffnung auf die Ankunft des Herrn. Es stützt sich auf die Worte des Propheten Jesaja. Tauet Himmel oder auf Latein Rorate Coeli, auf diese Worte gehen auch die Rorate-Messen in der Adventszeit zurück, die früher morgen oft im Kerzenlicht gefeiert werden. Die Betrachtung hält uns der Provinzial der Passionisten für Süddeutschland und Österreich, Pater Gregor Lenzen aus München. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Im Eröffnungsvers der Rorate-Messen im Advent wird genau dieser Vers aufgegriffen. Ich lese ihn gerade einmal vor aus Jesaja, Kapitel 45, Vers 8. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken, regnet herab den Gerechten, tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland hervor. Pater Gregor, was hat es denn mit diesen Rorate-Messen in der Adventszeit auf sich?
Ja, die Rorate-Messe ist genau gesagt die Marienmesse im Advent. Man sagt volkstümlich auch gern das Engelamt. Engelamt deshalb, weil die Verkündigung, das Verkündigungsevangelium darin gelesen wurde in dieser Rorate-Messe, das heißt die Verkündigung des Engels an Maria. Und diese Rorate-Messen im Advent sind tief eingeprägt in das religiöse Brauchtum und in die Herzen der Menschen. Das hat sicher auch etwas mit der Stimmung zu tun am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist und die Leute dann zur Kirche gegangen sind, um im Kerzenschein diese Messe zu feiern und dabei an die Inkarnation zu denken, an die Menschwerdung Gottes, dass Gott eingetreten ist in unsere Menschheitsgeschichte durch oder indem ein Mensch sich im Gehorsam dem Willen Gottes geöffnet hat, nämlich Maria, die ihr Ja gesagt hat zur Botschaft des Engels. Und so konnte das Wort Fleisch werden. Und diese verschiedenen Momente, also auf der einen Seite die Erwartung des Kommenden, des Erlösers, desjenigen, der als Heiland den Menschen das Heil bringen soll, und dann auch der Blick auf Maria, die marianische Seite des Advents und die marianische Seite des ganzen Heilsmysteriums, könnte man sagen, machen diese Messe so besonders.
Tau der Gnade, das ist heute das Thema des dritten Teils. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, meistens sind wir Menschen froh, wenn die Sonne scheint. Denn ihre Strahlen erwärmen unseren Leib und unser Herz und tauchen unsere Welt in ein heiteres Licht. Regenwetter, vor allem wenn es längere Zeit anhält, lässt uns dagegen schnell trübsinnig werden. Doch was wären wir letztlich ohne den Regen, ohne jenes lebensspendende Nass aus der Höhe, das die Erde drängt und ihr Fruchtbarkeit schenkt. Wasser ist Leben. Das weiß keiner besser als derjenige, der die Wüste erlebt und Trockenheit und Dürre kennengelernt hat. Wasser ist Leben. Manchmal allerdings, wenn sich die Schleusen des Himmels zu weit öffnen, erkennt man auch das Lebensbedrohende dieses Elements. Im Allgemeinen jedoch herrscht bei Menschen die aus Erfahrung gewonnene Überzeugung, dass Regen Segen bringt. So haben die Menschen zu allen Zeiten um Regen gebetet um die Erde bebauen und sie bewohnbar machen zu können. Im Buch Jesaja hören wir nun von einer besonderen Art von Regen. Dort heißt es: Taut ihr Himmel von oben, ihr Wolken lasst Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Der Prophet Jesaja wusste, dass die Menschen von sich aus nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit zu schaffen. Ohne den lebensspendenden Regen aus der Wolke, die das Geheimnis Gottes umgibt, wäre der Mensch auf ewig zur Ungerechtigkeit verurteilt gewesen. An den gerechten Gott klammerte sich deshalb die Hoffnung so vieler Generationen. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab, rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab. Dieser Gott, dem seine Schöpfung nicht gleichgültig war, ließ sich tatsächlich rühren, wie es im Lied weiter heißt, und er sandte seinen Sohn in diese Welt, um eine neue Schöpfung zu vollbringen. Vom Tau der Gnade und Liebe Gottes benetzt, wurde so das Antlitz der Erde erneuert. Nach der Menschwerdung Gottes konnte die Schöpfung als Ganze ihr Gesicht wieder erheben. Aber auch jeder Einzelne von uns wird Fruchtbarkeit und neues Leben in sich spüren, wenn er sein Gesicht dem Tau aus Himmelshöhen entgegenhält. Stellen wir uns deshalb immer aufs Neue in diesen erfrischenden Regen seiner Gnade. Vom Tau der Gnade sprechen wir heute in unserer Adventsbetrachtung. Von jenem Regen aus der Höhe, der das Kommen des Heilands symbolisiert. Wasser ist eines der Elemente, durch die Gott direkt in unsere Welt hineinwirkt, am Menschen wirksam wird. Die Wassersymbolik spricht und prägt auch das Sprechen der Bibel. Darüber möchte ich Ihnen nun einige Passagen vortragen zu dieser Wassersymbolik in der Bibel, wie ich sie in dem neuen Lexikon christlicher Symbole von Forstner Becker gefunden habe. Dort heißt es: Gleich in den ersten Versen des Alten Testamentes lesen wir: Im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Wassersegen des Paradieses, so sagt der biblische Erzähler, ist so groß, dass er die ganze Welt umarmen und befruchten kann. Wir finden dieses Bild noch einmal im Alten Testament beim Propheten Ezechiel. Doch nun entspringt das Wasser des Lebens unter der Tempelschwelle, das heißt für Israel in der Mitte der Welt. Ezechiel berichtet von seiner Vision mit folgenden Worten: Und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Dieses Wasser strömte in das Meer, des schmutzigen Wassers. So wird das schmutzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, wird alles, was sich regt, leben können. Hier symbolisiert der Fluss den allen Völkern der Erde geltenden Heilswillen Gottes. Dem entspricht die Auffassung vom Jordan als einem heiligen Fluss. wie im biblischen Umfeld antike Religionen symbolisiert, auch in Israel, dass sich waschen oder gewaschen werden, die Reinigung von sittlicher Schwäche und die Vergebung von Schuld. Darum muss sterben, wer unrein, das heißt unbußfertig, vor Yahweh erscheint. Und darum bittet der Psalmist: Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Für die von Israel ersehnte messianische Heilszeit gilt, dass der Gottesbach, der Regen, in Fülle und zur rechten Zeit strömt, so dass es keine Dürre mehr gibt, weil Gott selbst Wasser auf dürren Boden gießt, rieselnde Bäche über das trockene Land. Und darüber hinaus heißt es beim Propheten Jesaja: Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über deine Kinder. Dann wachsen sie wie Schilfgras, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Die Psalmen sprechen von Gott als der Quelle des Lebens und dem Herrn der Quellen. Und beim Propheten Jeremia lesen wir, wie Gott dem treulosen Israel vorwirft, es habe ihn, den Quell lebendigen Wassers, verlassen, zugunsten von Zisternen, die rissig sind und nicht einmal abgestandenes Wasser zu halten vermögen. Und wo die biblische Vätergeschichte erzählt, dass die Philister den Israeliten die Brunnen Abrahams zuschütten, da ist in der biblischen Symbolsprache davon die Rede, wie die Bedrohung durch die Philister für Israel auch bedeutet, dass es von seinem Lebensquell, dem Gott der Väter, abgeschnitten wird. Nicht nur göttliche und menschliche Weisheit werden mit einer sprudelnden, unversieglichen Quelle oder mit klarem Wasser verglichen. Auch der Mensch, der vor Gott recht handelt und seinem Mitmenschen Achtung und liebendes Erbarmen bezeigt, gleicht einem bewässerten Garten und einer nie versiegenden Quelle. So lesen wir beim Propheten Jesaja. Später wird die rabbinische Weisheitslehre auch die Tora als Brunnen und Wasser des Lebens verstehen. Auch das Neue Testament bringt auf besonders eindringliche Weise die Wassersymbolik ins Spiel. Die Bilder, mit denen die Evangelien das geistliche Geschehen bei der Taufe Jesu darstellen, haben eine dichte symbolische Aussagekraft. Jesus begibt sich in die Mitte der Chaosmacht Wasser, lässt sich in sie hineintauchen und verwandelt so den Tod zur Quelle ewigen Lebens. Die Taube, die über der Taufszene schwebt, erinnert an den ersten Satz der Bibel vom Beginn der Schöpfung. Sie zeigt an: Hier beginnt eine neue Schöpfung. Paulus wird dann von den in Christus hineingetauften sagen: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Johannesevangelium berichtet vom Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Da verwandelt Jesus Wasser in Wein. Das ganz und gar Lebensnotwendige in Freude und Überfluss. Diese ganze Geschichte symbolisiert die hereingebrochene messianische Heilszeit, für die Jesus selbst immer wieder das Bild vom großen Festmahl oder vom Hochzeitsmahl gebraucht. Dem durch das Wirken Jesu nachdenklich gewordenen Nikodemus sagt er in einem nächtlichen Gespräch, dass nur die aus Wasser und dem Geist Wiedergeborenen das Reich Gottes schauen können. Sie sind Menschen mit neuen Augen. In dem alttestamentlichen Lied des Mose hatte es einst geheißen: Hört zu, ihr Himmel, ich will ein Lied vortragen, die Erde lausche meinen Worten. Meine Lehre wird strömen wie Regen, meine Botschaft wird fallen wie Tau, wie Regentropfen auf das Gras und wie Tauperlen auf die Pflanzen. Jesus sagt von der Lehre, die er selbst ist, in Leben und Wort: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nicht mehr durstig sein. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur Quelle werden, die Wasser für das ewige Leben ausströmt. Das Wasser nicht nur Jesu Lehre symbolisiert, sondern auch Sinnbild des Heiligen Geistes ist, sagt der Evangelist Johannes in einem anderen Textzusammenhang. Am großen Laubhüttenfest, dem jüdischen Pfingstfest, ruft Jesus den Menschen zu: Wer durstig ist, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, dem gilt, was die Schrift gesagt hat: Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes fügt erklärend hinzu: Dies sagte er von dem Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. In diesem Zusammenhang ist auch der Text aus der Passionsgeschichte, wie sie im Evangelium nach Johannes überliefert wird, wichtig. Da heißt es: Als die wachthabenden Soldaten nach der Kreuzigung zu Jesus kommen, finden sie ihn schon gestorben. Um ganz sicher zu sein, öffnen sie seine Seite mit einer Lanze, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Später werden die Kirchenväter das Blut als Feuer des Geistes und das Wasser als Wasser der Taufe verstehen. Die Wassersymbolik, die uns in der alttestamentlichen Paradiesgeschichte und in der Vision des Propheten Ezechiel begegnete, wird von der Offenbarung des Johannes aufgenommen und erweitert. Der Seher beschreibt am Ende seiner großen Schau Jerusalem, die himmlische Stadt, in deren Mitte der Thron Gottes und des Lammes steht. Von diesem Thron geht nun in Ewigkeit das Wasser des Lebens aus, Fülle des Heils für alle Völker. Schon die neutestamentliche Briefliteratur spricht davon, dass die Texte des Alten Testamentes, in denen Wasser Heil symbolisiert, gleichsam das von Gott in Christus geschenkte Heil vorbilden. Diesen Gedanken nehmen die Kirchenväter auf, und innig vertraut mit der Symbolsprache der Bibel, aber auch mit der außerbiblischen Symbolik, komponieren sie immer neue Bilder, durch deren Aussagekraft sie die junge Christenheit ermutigen und bestärken. Ein ursprünglich Hippolyt von Rom zugeschriebener Text spricht davon, dass das heilige Fleisch Christi der geistige Fels sei, aus dem lebendiges Wasser strömt. Der unbekannte Kirchenvater, der so denkt, bezieht sich auf die paulinische Deutung der alttestamentlichen Erzählung vom Felsenquell, aus dem Israel auf seiner Wüstenwanderung trinkt. Aus dem gespaltenen Fels seiner Menschheit, sagt dieser frühchristliche Denker, aus der geöffneten Seite des Herrn entspringt der Lebensquell. Der Gekreuzigte ist Wasserquell für alle Dürstenden, denn, Zitat, am Kreuz haben sich für uns die süßen Wasserströme des Geistes geöffnet. Wasser und Blut aus der Seite Jesu sind diesem alten Theologen Symbol für Feuer und Geist, Zitat, zwei Quellströme, die aus der Seite Christi aufsprudeln und die Völker abwaschen und reinigen. Diese Quelle sprudelt für Hippolyt von Rom im verschlossenen Paradies, dem Garten der Kirche. So schreibt er in einer Auslegung zum Hohen Lied. Die Quelle, aus welcher der vierarmige Strom der lebendigen Wasser hervorbricht, ist das Gesetz der Propheten und Apostel. Der Genuss dieses Wassers schenkt Frieden und ewiges Leben, denn es ist wahre Lehre des Lebendigmachers, geflossen aus dem Heiligen Geist. Auch Hippolyt bezieht sich auf die Blut- und Wasserverströmende Seitenwunde Christi, wenn er schreibt, dass aus der Brust Christi der Trank der Unsterblichkeit fließt, der als Gnadenwasser der Taufe in der Kirche weiterströmt. Die vielfältigen Bilder, mit denen die Kirchenväter das Bad der Wiedergeburt, die Taufe ihren Hörern vor Augen stellen, schließen die ganze biblisch-antike Wassersymbolik in sich. Ambrosius bricht in seinem Lukas-Kommentar in ein überschwängliches Lob des Wassers aus. O Wasser, dass du gewürdigt wurdest, Gnadenmittel Christi zu sein, du wäschst alles ab und wirst nicht gewaschen. Von dir kommt der Anfang, in dir ist das Ende, ja mehr. Du bewirkst, dass wir kein Ende kennen. In einem anderen Zusammenhang spricht Ambrosius davon, wie das Hinabsteigen Christi in das Wasser dieses reinigt und heiligt und so erst zum eigentlichen Taufwasser macht. Und das Meer ist für ihn nicht nur der gastliche Schoß der Flüsse und die Quelle des Regens, sondern auch das gewaltige Symbol des Heilbades zur Genesung und Sinnbild der Kirche, da ihre Taufflut die Sünde hinwegspült. Zeno von Verona spricht von der Kirche als einem Tempelbau, in dem sich das lebendige Meer eines ewig sprudelnden Quells befindet. In diesem Meer werden die Menschen nicht schiffbrüchig, sondern die Schiffbrüchigen werden zu einem seligen Leben geführt. Wo immer wieder von der Wiedergeburt aus Geist und Wasser die Rede ist, entsteht das Bild von der Taufe oder auch dem Taufbrunnen als dem Mutterschoß der Kirche. Wenn die Väter immer wieder auch die Sintflut in symbolischer Rede als Vorbild der Taufe hinstellen, dann ist gleichzeitig die antike Symbolik vom Meer als dem alles verschlingenden Todesrachen ins Spiel gebracht und die Rettung des sich auf Gott verlassenden Menschen, wie sie an Israel im Durchzug durch das Rote Meer geschah. In der Sintflut und im Durchzug durch das Rote Meer wird das Böse vernichtet, sagen die Väter, und dem Menschen wird ein ganz neuer Anfang aus Gottes Gnade ermöglicht. Aus den Fluten des Todes werden Fluten des Heils, schreibt später die heilige Hildegard. Sie vergleicht auch die Predigt mit Regenfluten, die je nach Wirken des Heiligen Geistes wie heftig rauschender Platzregen herniedergehen oder auch als wohltuendes, sanft herniederträufelndes Nass herabfallen. Wie schon die Väter spricht auch Hildegard davon, dass der Heilige Geist die Wasserfluten salbte und den Weg auftat zur neuen Geburt aus dem Wasser. Den vollendeten Menschen in der Herrlichkeit des Himmels stellt uns Hildegard mit folgenden Worten vor Augen. Sie jubeln auf im Zitterklang vollendeter Freude. Denn weil sie mit dem Feuer und dem Wasser in der Heiligkeit der Taufe die guten Werke wirken Und weil sie bei diesem Tun die übrigen Elemente bewegen, tönen sie nun wie der Klang des Meeres und wie das Rauschen der Wasser, die vor Unmenge an Tönen wunderbaren Klang entsenden. Eines Willens im begeisterten Geiste tönen sie wie die Wasser des Heils. Nachdem wir uns Gedanken gemacht haben über den Tau der Gnade und in diesem Zusammenhang die symbolische Kraft und Bedeutung von Wasser, wie sie uns aus der Heiligen Schrift entgegentritt, wollen wir nun noch in einem letzten Schritt eine Meditation hören von Hermann Gillhaus darüber, wie wir aus dieser Gnade unseren Advent und den ganzen Advent unseres Lebens gestalten können. In der Zeit der adventlichen Bereitung regt sich in uns Menschen der Urwunsch: Ich möchte gut sein und Gutes tun. Da steigt in uns etwas auf, was uns zur Menschenfreundlichkeit drängt. Jeder möchte gütiger und zugänglicher, brüderlicher und herzlicher sein. Wir denken an den anderen, wollen ihn beschenken, ihn nicht alleine lassen. Durch vielerlei Adventsrufe werden wir noch aufmerksam gemacht. Hier erleben wir etwas von der Menschlichkeit, die ihren Ursprung in der ersten heiligen Nacht hat. Erschienen ist die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, heißt es im Titusbrief. Gott in Bewegung auf den Menschen zu, um an ihn heranzukommen. Gott ist einer von uns geworden in Jesus, damit wir ganz Mensch werden können. Und damit wir von Gott angenommen und geliebt werden. Das ist die Nachricht aus Bethlehem. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Liebe. Einsamkeit igelt den Menschen ein und lässt ihn verkümmern und schließlich absterben. Einsamkeit ist Tod. Dieser beginnt schon, wenn Menschen nicht mehr miteinander sprechen. Die Entfaltung unseres einerschaffenen Lebens gelingt nur, wenn wir selbst geliebt werden und Liebe erwidern dürfen, wechselseitig. Menschlichkeit und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Jedoch hat unsere Menschenliebe oft egoistische Züge, trotz vielfacher Bemühungen. Unsere Menschlichkeit und Liebe ist begrenzt. Nur einen Menschen kennen wir, dessen Liebe völlig frei davon ist, den anderen beherrschen und besitzen zu wollen, die ganz selbstlose Absicht ist, und dieser Mensch heißt Jesus. Die Quelle seiner Menschenliebe ist Gott selbst, der sich in ihm zu uns befreiungsbedürftigen Menschen herabneigt und seine Atmosphäre des Vertrauens schafft, indem er uns ein liebend sich verschleißendes Du, ja alles sein will. So wurde Jesus uns zum Zeichen der Fülle unserer menschlichen Größe. Und seitdem ist es auch den Menschen möglich, Gottes Menschenfreundlichkeit sichtbar zu machen. Und das gelingt in dem Maße, als er aus dem Geist Jesu lebt, der wie Jesus alles verzeiht und vorbehaltlos gut ist, der den anderen annimmt mit seinen Eigenwilligkeiten und allen seinen Umwegen, der den Traurigen ganz nahe ist und die Hoffnungslosen ermutigt, der in jedem Hilferuf einen Anspruch erkennt, menschenfreundlich zu antworten. Das ist die große Stunde der Menschen. Denn dem Menschen ist es überlassen, die gottverfügte Nachricht von der Güte und Menschenliebe Gottes selbst zu übersetzen in seine Leistung und weiterzutragen. So ist Gott mit uns, Immanuel. Für viele Menschen ist Gott ein Wort, das von Menschen gesagt wird, aber ihre Seele nicht trifft. Und Jesus, jemand, über den gesprochen wird, der doch ein Fremder bleibt. Können wir näher treten zu dem Ort, wo Gott der Anwesende unseres Lebens wird, der ganz nahe ist, und wo Jesus der Lebendige in unserer Mitte ist? Wenn ich zwar will, aber nicht kann, was soll ich dann tun? Ich meine, ausharren, warten. Warten auf Gott, warten wie jemand, der Ausschau hält nach seiner Ankunft und die Geduld hat zu warten, bis er kommt. Warten und inzwischen den Weg des Menschen mit dem Menschen gehen, tun, was recht ist und dem Frieden dienen. Den Weg, von dem Gottes Zeugen sagen, das ist der Weg Gottes mit dem Menschen. Und ist es nicht möglich, dann auch auf der Suche nach der Kirche zu bleiben, die den Namen Jesu Christi in der Welt der Menschen durch die Zeit trägt und dem Wort, das wir hören und lesen, in den Schriften eine Chance geben? Und sollte es nicht gut sein, dass die, die dies verlangen, teilen, einander suchen? Das Warten auf Gott ist schon eine Entscheidung und gibt dem Leben eine Richtung. Es erfordert, sich auf die Suche nach sich selbst begeben, Aufmerksamkeit für den anderen Menschen, Ehrfurcht vor allem, was lebt, Verantwortung für eine Gesellschaft in Gerechtigkeit und Frieden, offen sein für mehr, als in der Hand des Menschen liegt. Es bedeutet Veränderung des Lebens. Jemand sagt, ich kann mich wohl entscheiden, in dieser Richtung zu leben. Aber für mich ist es kein Warten auf Gott, denn auf ihn warten und nach ihm Ausschau halten, heißt schon etwas von Gott wissen. Was soll ich dazu sagen? Dieses: Es passiert auch, dass Gott zu einem Menschen kommt, der nicht auf ihn gewartet hat, der, um ehrlich vor sich selbst zu bleiben, nicht auf Gott warten konnte, aber der ohne es zu wissen getan hat, was die Zeugen Gottes nennen, den Weg Gottes mit dem Menschen zum Weg des Menschen mit dem Menschen machen.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute mit Adventsbetrachtung, komm Herr Jesus, der Tau der Gnade. Pater Gregor Lenzen aus München ist bei uns zu Gast. Wir haben heute sehr auf das Symbol des Wassers geschaut, ausgehend von dem Tau der Gnade. Tauet Himmel, den gerechten Wolken regnet ihn herab, wie sich das durch die Bibel zieht, durch die Offenbarung. Dabei haben wir besonders auch auf die Taufe gesprochen, das Bad der Wiedergeburt, der Anfang des neuen Lebens in Christus. In der Osternacht erneuert man die Taufgelübde. War eigentlich sowas auch mal für die Adventszeit angedacht oder wäre das sinnvoll?
Da weiß ich jetzt liturgiegeschichtlich nicht so gut Bescheid, aber sinnvoll wäre es vom grundsätzlichen Gedanken her vielleicht schon. Der Advent wie die Fastenzeit gehört ja zu den geprägten Zeiten des Kirchenjahres oder wie man im Italienischen zum Beispiel sagt, zu den starken Zeiten des Kirchenjahres, tempo forte, also eine Zeit, wo wir uns noch einmal ganz klar vor Augen halten sollen, worin eigentlich unser Christsein besteht, was sozusagen die Wesenselemente unseres christlichen Glaubens sind, worauf wir hoffen, worauf wir warten, worin das Ziel unseres Lebens besteht. Und von daher auch die Erinnerung, was an uns und in uns in der Taufe geschehen ist. Was das überhaupt bedeutet, getauft zu sein, welche Würde beziehungsweise auch welche Verantwortung darin enthalten ist. Da steckt doch erheblicher Zündstoff für unser christliches Leben, für unsere Existenz als Christen in dieser Welt drin. Und so sollten wir diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten wirklich auch nutzen, uns wieder zu fragen, ja, welche konkrete Gestalt müsste eigentlich mein Christsein in dieser Welt annehmen? Wie sieht mein Einsatz aus für mehr Gerechtigkeit und Frieden? Und zwar ganz konkret dort, wo ich hingestellt bin, in meiner Umgebung, in meinem Alltag und so weiter. Also da würde sich ein weites Feld für uns eröffnen. Der Advent ist grundsätzlich wie die Fastenzeit gedacht als eine Zeit der inneren Erneuerung. Das dürfen wir nicht vergessen und nicht aus dem Auge verlieren.
Sie haben eben gesagt, wir sollen noch einmal bedenken, was es heißt, was es bedeutet, getauft zu sein. Wie würden Sie das umschreiben?
Ja, im Grunde hat ja Christus in der Taufe ein inneres Gesetz in unser Herz, in unsere Seele geprägt. Er hat uns in der Taufe Anteil gegeben an seinem eigenen Leben. Und dieses Leben hatte ja auf Erden auch ganz konkrete Stationen. Jesus hat bewusst unser menschliches Leiden auf sich genommen. Er ist bewusst in unseren menschlichen Tod hineingegangen und hat diesen Tod ergriffen und hat ihn durchschritten und uns dann den Zugang zu einem neuen, unvergänglichen Leben eröffnet. Dieser österliche Weg, dieses österliche Geheimnis vom Sterben und Werden, dieses Pascha, der Übergang vom Tod zum Leben, das ist im Grunde in der Taufe schon an uns geschehen. Wir sind mit Jesus schon diesen Weg in der Taufe gegangen. Hier hat gnadenhaft eine Erneuerung, innere Erneuerung in uns stattgefunden. Und nun soll dieses innere Gesetz, dieses Lebensgesetz, das uns da gleichsam als Talent mitgegeben worden ist, zur Ausfaltung kommen durch ein ganzes Leben hindurch. Das heißt, wir sind gerufen, als österliche Menschen zu leben. Das bedeutet aber auch, wir müssen bereit sein, mit Christus auch den Weg des Kreuzes zu gehen, bereit sein, mit ihm der Sünde zu sterben. Und das ist ein weites Feld für unser Leben. Da geht es immer wieder darum, falschen Formen von Leben, dem alten Menschen ganz, ganz grundsätzlich zu sterben oder den alten Menschen sterben zu lassen. Und das ist für uns Menschen nicht leicht. Da ist ein lebenslanger geistlicher Kampf damit umschrieben, damit wir, wenn wir so mit Christus sterben, in ihm auch immer wieder die Erfahrung von Auferstehung, von neuem Leben machen dürfen. Diese Dynamik, könnte man sagen, die müsste immer wieder in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns in dieser Welt bewegen, sichtbar werden.
Und dabei geht es ja immer um das Ziel, die Liebe zu leben, zu leben in Fülle zu gelangen, ja. Um unser Glück im Prinzip. Wir haben eine Hörerin in der Leitung aus Wipperfürth, aus dem Bergischen Land, Frau Köser. Grüß Gott.
Grüß Gott. Zunächst ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe ihn leider nicht ganz mitgekriegt, aber was mich sehr angerührt hat, dieses Wort Erneuerung, diese Bußzeit, dieses Wort Bußzeit mögen die Leute nicht. Und ich habe jetzt auch neulich mal gelesen, da stand irgendwie früher, war das eine Bußzeit in der Kirche, habe ich das irgendwo sogar gelesen. Es ist ein wunderbares Wort, diese Zeit als Erneuerung zu bezeichnen, wie die österliche Bußzeit auch als Erneuerungszeit zu bezeichnen. Und ich denke, das fand ich so sehr gut, dass Sie das so betont haben. Und ich glaube, wenn viele Geistliche dieses Wort einbringen würden und das auch mit der Liturgie, mit dem lila Gewand, was der Priester in der Zeit trägt, in Zusammenhang bringt, dann werden wir wieder darauf aufmerksam, dass es wirklich eine Zeit der, ja, ich sage jetzt einfach doch mal dieses Wort Buße und Erneuerung sein soll. Mhm. Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Ja. Vielen Dank, ja.
Danke für den Anruf. Ja, Erneuerung hat nicht diesen negativen Beigeschmack.
Nein, es geht im Christentum immer um das Leben. Das muss man wirklich grundsätzlich sagen, wie Sie es eben schon ausgedrückt haben, um die Fülle des Lebens, um unser Glück, um unser Heil. Darum ist es Gott gegangen, als er Mensch wurde, also als Heiland in diese Welt gekommen ist. Und dazu sind auch diese liturgischen Zeiten uns gegeben, dass wir uns wieder auf diesen Weg des Heils, der Heilung, der inneren Erneuerung begeben. Und in der Kirche, im Schoß der Kirche, in ihren Sakramenten, dürfen wir immer wieder diesen Sieg des Lebens über den Tod feiern.
Und wir danken Ihnen, dass Sie uns helfen, uns durch diese Adventszeit auch wirklich zu nutzen als Erneuerungszeit. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch bestellen oder die ganze Reihe beim CD-Dienst von Radio Horeb oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort finden Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass wir auch das, was wir an Impulsen empfangen haben, auch ins Leben umsetzen?
Ja. Der Herr segne euch und schenke euch langen Atem in dieser Zeit, da alle rennen, alle drängen. Er lasse euch die Ruhe finden, die ihr braucht, um ihm zu begegnen, damit wir nicht vergeblich warten auf den, der kommen will. Er lasse den Tau des Gerechten auf uns herabkommen, damit unsere Hoffnungen auf Gott wachsen und unser müder Glaube sich erfrischen kann. Er schenke euch das Vertrauen, dass er wirklich kommt zu uns und wir ihn sehen, so wie er ist, als Gott, der uns liebt, wie kein Mensch es vermag, und der an uns denkt seit dem Tag, da wir geboren sind. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute und bis morgen dann zum nächsten und letzten Teil dieser Reihe.
Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören auch Ihnen. Danke fürs Dabeisein, sagt Marion Kuhl.